Ja, hallo zusammen zu unserem zweiten Vortrag in dem Kartografie-Block. Und es geht weiter mit dem Thema Kartengestaltung. Und Larissa hat ein ganz spannendes Thema. Sie befasst sich mit dem Labeling in QGIS und nutzt dazu eine nicht gerade befreundete andere GIS-Software und bringt beides spannenderweise zusammen. Bitte.
Ja, hallo. Mein Vortrag schließt sich tatsächlich quasi nahtlos an den vorhergehenden an. Die Ausgangssituation war sehr ähnlich wie bei der BVG. Und ja, ich freue mich jetzt da einen anderen Teilaspekt vorzustellen und ja, freue mich an dem Interesse an dem doch etwas, ja, vielleicht verrückten Projekt. Also ich stelle zunächst einmal ganz kurz den Hintergrund vor, nämlich das Stadtplanwerk des Regionalverbands Ruhr. Und dann gehe ich darauf ein, wie wir uns die automatische Beschriftung in QGIS angeguckt haben und damit vor allen Dingen im analogen, im Printbereich so ein paar Problemchen hatten, weswegen wir uns in der Geoinformationswelt noch ein bisschen anderswo umgeguckt haben und stelle dann kurz die Maplex Label Engine vor und wie wir das Ganze dann aber wieder zurück in die Open Source Welt gebracht haben. Am Ende gibt's ein kleines Fazit. Genau. Ganz kurz zum Hintergrund, ich spare mir jetzt den RVR noch ein bisschen genauer vorzustellen. Der eine oder andere hat es vielleicht ja auch gestern im Vortrag von den Kolleginnen schon gehört. Es reicht zu wissen, dass der Regionalverband Ruhr unter anderem die Aufgabe hat, die Zusammenarbeit im Ruhrgebiet in der Metropole Ruhr zu fördern. Und eines der Projekte, was es schon sehr lange gibt, nämlich seit 1971, ist das Stadtplanwerk. Genau, also da soll halt macht der RVR halt einen Großteil der Arbeit für die Mitgliedskommunen, hilft auch den kleineren Kommunen dabei, von technischen Entwicklungen schneller zu profitieren. Und wie gesagt, gibt schon seit 1971, war damals oder bis noch vor gar nicht so langer Zeit halt, wie beim BVG gerade auch gehört, von einer großen Gruppe Kartografen gemacht, die das Ganze eher vom zeichnerischen Standpunkt her gemacht haben. Genau. So, im Jahr 2017 wurde dann das Stadtplanwerk Ruhrgebiet 2.0 entwickelt, nämlich mit der Idee, eine große Gruppe Kartografen, die quasi den Stadtplan von Hand macht, ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß, das muss anders gehen. Die Datenaufbereitung aus den verschiedenen Datentöpfen machen wir jetzt automatisiert. Wir haben die Optik in dem Zusammenhang auch noch ein bisschen modernisiert und haben jetzt eben dadurch, dass wir das alles automatisiert machen, eine Aktualität, die einmal pro Woche ist, statt vorher teilweise noch mehrere Jahre, und haben das Ganze für Webservices optimiert und ja, haben damit schon ein schönes Projekt gemacht. Wie gesagt, das schließt sich sehr nahtlos an das BVG-Projekt an, das war sehr ähnlich. Und genau, das war dann die Ausgangssituation. Ungefähr zu dem Zeitpunkt bin ich auch zum RVR dazugestoßen. Und genau, also wie gesagt, wir haben das Projekt für die Webservices optimiert. Kann jeder drauf gucken, können die Kommunen nutzen, können die bei sich einbinden. Dann haben wir auch gestern teilweise schon die Aussage gehört, ja, das reicht doch. Ne? Wozu brauchen wir dann jetzt noch Printstadtpläne im Jahr 2023? Und da muss man zu sagen, also erstens gibt's immer noch tatsächlich eine Nachfrage nach Freizeit- und Tourismuskarten in gedruckter Form oder für so Karten in freier Landschaft. Die haben wir auch im Tourismusbereich, genauso wie die BVG es für die Haltestellenpläne hat. Und dann muss natürlich aber auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst auch arbeitsfähig sein im Katastrophenfall, wenn das Internet vielleicht dann doch mal ausfällt. Also das ist so der Hintergrund, warum wir auch ein Printprojekt machen wollten. Und das heißt, der RVR bereitet es vor, stellt es zur Verfügung, prozessiert die Daten und will es den Mitgliedskommunen möglichst einfach machen, daraus dann einen gedruckten Stadtplan zu erstellen. Und dazu gibt es ein QGIS-Projekt, was der RVR vorbereitet hat, wo die Daten eingeladen sind, was vorgestylt ist, wo es verschiedene Styles zur Auswahl gibt. Und natürlich können die Kommunen dann immer noch die Layer ein- und ausschalten, so wie sie wollen. Und dazu gibt es die SQLite-Datenbank, die Kommunen sich dann auch von uns runterladen können mit den Daten, die genau schon so passend vorprozessiert sind. Und wenn es dann neue Daten gibt, ein neues gedrucktes Stadtplanprojekt gebraucht wird, dann wird einfach nur die SQLite-Datei neu runtergeladen und ausgetauscht und das QGIS-Projekt ist aktualisiert und die Kommunen können wieder damit arbeiten. Jetzt gibt es aber einen riesengroßen Unterschied zu Online-Stadtplänen. Online kann man einfach so weit reinscrollen, bis man das Detailniveau erreicht hat, was man haben will. Bei gedruckten Plänen ist man halt einfach festgelegt auf einen bestimmten Maßstab und wir haben als Vorgabe bekommen, die Beschriftung soll vollständig sein in 1 zu 15.000. Da steht jetzt Straßen vollständig, die sind der große Knackpunkt tatsächlich, kann man sich einfach vorstellen, die Menge der Straßen, die es gibt und auch teilweise die Namenlänge und so, also gefühlt haben die Kommunen eine Tendenz, umso kürzer die Straße ist, umso länger ist der Name. Also die langen Straßen heißen Hauptstraße, Neusser Straße, Kölner Straße und dann irgendwie ein Pastor Maximilian von Hubelhofer Weg ist dann halt irgendwie gefühlt dann nur 20, also nur irgendwie 100 Meter lang oder so. Genau, die anderen Ziele bleiben dann natürlich, muss natürlich trotzdem lesbar sein. Und kartografisch schön gibt's halt auch immer noch als Anspruch, weil es ja, wie gesagt, auch für Freizeit- und Tourismuskarten so ein bisschen Werbung machen soll für die Region Ruhrgebiet. Und genau, da darf es auch nicht ganz fies aussehen. Jetzt machen wir noch einen kleinen Rückblick, wie das alte handgemachte Stadtplanwerk aussah. Ich habe mal auch einen schwierigen Bereich rausgesucht und wie man da auch schon sieht, das ist ja noch alles, da sind alle Beschriftungen von Hand gesetzt worden. Da mussten die Kartografen auch ganz schön in die Trickkiste greifen, um das irgendwie hinzukriegen. Also ne, es gibt Straßennamen, die sind weit auseinandergezogen, wo dann querlaufende Straßennamen dazwischen liegen. Es gibt Abkürzungen, es gibt Zeilenumbrüche und ja, man sieht auch da schon, das war auch für die Menschen eine richtige Herausforderung. Und dann waren wir sehr gespannt, wie Kugis das dann hingekriegt hat und haben uns einfach mal dann das Projekt genommen und auf 1 zu 15.000 eingestellt. Und dann kann man ja Kugis auch sagen, zeig mir die Beschriftung, die du nicht platziert hast, in Rot. Und da sieht man, da ist ganz schön viel in Rot. Also das war noch nicht so zufriedenstellend. Haben wir überlegt, was können wir da jetzt noch dran ändern? Also theoretisch kann man das alles manuell nacharbeiten, aber genau das wollten wir ja eigentlich nicht. Und dann gibt's auch noch als Problem, dass man gepinnte, verschobene Label bisher nicht dann im Straßenverlauf bleiben, sondern nur noch gerade dargestellt werden. Ab Kugis 3.26 ist diese Funktion aber implementiert, das ist schon mal sehr schön. Aber die war halt erstens für uns noch nicht rechtzeitig vorhanden und zweitens waren es einfach eh noch viel zu viele Straßen, um den manuellen Aufwand noch zu rechtfertigen. Ja, wir haben gesehen, die Kartografen haben Zeilenumbruch genutzt, aber auch das ist nicht kompatibel mit dem gebogenen Straßenverlauf. Also muss man sich auch festlegen, entweder die Labels laufen gerade oder ich kann einen Zeilenumbruch nutzen. Ging also auch nicht. Wir haben Abkürzungen ausprobiert, die kann man in Kugis hinterlegen, was dann aber leider dazu geführt hat, dass alle hinterlegten Abkürzungen auch immer benutzt werden. Also egal davon, ob da jetzt genug Platz wäre, um den Namen auszuschreiben. Wenn die Abkürzung hinterlegt worden ist, dann wird immer abgekürzt. Also ist auch nicht so ideal. Genauso, wenn man könnte die Schrift verkleinern oder den Wort- oder Buchstabenabstand verkleinern. Das ist auch ebenfalls nicht optional. Das wird dann immer genutzt. Es gibt eine Funktion in Kugis, die ich echt liebe. Das ist die datendefinierte Übersteuerung. Da war noch so eine Idee, ob man damit arbeiten kann. Also wenn die Straße zu kurz ist, dann verkleinert doch die Schrift. Da habe ich aber einfach das Problem, da wo jetzt die drei Fragezeichen stehen, da weiß ich nicht, was ich da reinschreiben soll. Ne? Also wie lang ist denn jetzt die Beschriftung in Karteneinheiten? Womit soll ich das vergleichen? Also das habe ich auch nicht rausgekriegt. Ja, und an der Stelle standen wir dann da und haben gesagt, okay, mit Kugis kommen wir wohl doch leider noch nicht weiter. Da müssen wir uns noch ein bisschen woanders umgucken und dann ist ja so das Naheliegendste, aber vielleicht auch ein bisschen Gefährliche. Was kann denn der andere große Geodatenanbieter? der hat eine Maplex, also die Maplex Label Engine mit einem sehr guten Ruf und wir gucken mal vorsichtig, was die kann. Die Maplex Label Engine ist auch nicht die Standard Label Engine, wenn man ArcMap nutzt, die muss man extra aktivieren. Und dann für unseren Zweck auch noch einstellen, dass dann die beste Berechnungsmethode genutzt werden soll und nicht die schnellste. Aber dann sieht man, hat man wunderschöne Einstellmöglichkeiten, eigentlich ähnliche, wie wir sie in Kugis auch hatten. Aber das Schöne hier ist halt, dass die nur genutzt werden, wenn es auch wirklich nötig ist. Genau. Und noch ein paar andere schöne Sachen, dass man die Sachen zusammenfassen kann oder wiederholen kann, so wie man es will. Also eigentlich super. Und wenn man sich da das Kartenbild dann anguckt, ein Screenshot aus ArcMap, auch hier wieder die nicht platzierten Schriften in Rot, da sieht man, also das ist ein Bild, mit dem man arbeiten kann. Ne? Also die paar Schriften, die da noch fehlen, das kann man einem Sachbearbeiter in der Kommune zumuten, diese dann auch noch händisch zu platzieren. Das ist aber die Frage, wie kriegen wir das denn jetzt, also da stecken wir so ein bisschen in der Klemme, weil wir haben unseren Mitgliedern gesagt, ihr braucht kein ArcMap mehr, ihr könnt das abschaffen, ne? Wir kriegen das alles Open Source hin. Also irgendwie muss das jetzt zurück zu QGIS, sonst können wir unseren Kommunen halt nicht weiterhelfen. Und aus Zeitgründen spare ich mir jetzt mal darauf einzugehen, warum die ersten beiden Möglichkeiten nicht funktioniert haben. Wir sind dann den Weg gegangen, die Schriften mit einem ArcPy-Skript in Annotationen umzuwandeln und diese dann in QGIS bzw. In der Postgres-Datenbank mit PostGIS weiterzuverarbeiten. ArcMap speichert die in einer File-Geodatabase und wenn man die dann einfach mal nach QGIS reinschmeißt, dann sieht man, dass das dann so Multipolygone sind mit einer Attributtabelle, wo alles drin steht, was ich brauche. Also da steht dann der Text drin, der dann wirklich genutzt worden ist. Also der kann sich ja verändert haben, dadurch, dass der abgekürzt worden ist, mit der passenden Schriftgröße, die dann genommen worden ist, auch wenn sie verkleinert worden ist oder nicht. Also im Prinzip sind alle Informationen da. Dann ist aber die Frage, wie sage ich jetzt QGIS, dass er diese Polygone beschriften soll? Und am nächsten kommt dann noch die Option frei im Winkel dran. Das funktioniert für die geraden Polygone super gut. Die werden raumfüllend beschriftet. Bei allen anderen halt weniger. Und bei denen, die wirklich so gebogen sind, da wie der Holunderweg, da passt es halt einfach gar nicht. Und alles, was bei Polygonen in QGIS irgendwie mit gebogener Schrift zu tun hat, das orientiert sich dann am Umriss. Also das war alles noch nicht nutzbar. Und dann haben wir gesagt, okay, wohl oder übel, müssen wir da Beschriftungslinien draus machen. Da gibt es in PostGIS-Funktionen st-approximate-medial-axis. Da denkt man, wenn man sich die Doku anguckt, ja, das ist doch ungefähr das, was wir haben wollen. Da sind wir doch schon fast da. Funktioniert aber leider nur so gut in wirklich irgendwie idealisierten Fällen. Wenn man jetzt da die Annotationspolygone reinschmeißt, kriegt man das Bild auf der rechten Seite. Das war noch irgendwie nicht so hilfreich. Also skripten wir jetzt eine eigenentwickelte Umrechnung. Da gibt es verschiedene Fälle. Manche Polygone sind einfach Rechtecke. Das ist relativ einfach. Da guckt man dann, was ist die kurze Seite, was sind die beiden kurzen Seiten und nimmt dann bei einzeiligen Beschriftungen den Mittelpunkt und macht dann mit ST Shortest Line zur anderen kurzen Seite einfach eine Linie, die dann später der Beschriftungspfad ist. Oder bei zweizeiligen Rechtecken muss man dann halt erstmal den Punkt bei 25 und bei 75% an der einen kurzen Seite ausrechnen, dann kann man das genauso machen. Bei den gebogenen Polygonen mache ich es genau andersrum. Da berechne ich, da identifiziere ich die langen Seiten. Und zwar dadurch, dass hier eigentlich immer also der Seitenwechsel zwischen zwei rechten Winkeln ist. Also das ist nicht immer 100%, 90, also nicht immer haargenau 90 Grad Winkel, aber doch meistens ziemlich nah dran. Und dann berechne ich die Stützpunkte der neuen Beschriftungslinie durch halt auch wieder ST Shortest Line von den Stützpunkten auf der einen langen Seite zur Linie der anderen langen Seite. Und dann aus denen Stützpunkten kann man dann wieder die Linie berechnen, die genau den Beschriftungspfad macht. Dann gibt es Fälle, wo es besser ist, ich fasse das zusammen, auch weil ich sonst später in die Bedrohle komme, da komme ich ja gleich zu, wie ordne ich dann wieder den Text zu, vorher war es ja ein Multipolygon. Und da puffer ich mit Union und dann zurück und dann wichtig mit Endcap Flat vor allen Dingen, damit die 90-Grad-Winkel erhalten bleiben. Und kann das dann anschließend genauso behandeln wie den vorherigen Fall. Und damit decke ich einen sehr großen Teil der Fälle ab. So, zweite Schwierigkeit, wie ordne ich dann wieder die Textteile zu, wenn es mehrteilige, also wenn es wirklich Multipolygone waren. Der einfachste Fall wieder ist bei den Rechtecken. Da splitte ich den Text einfach am Zeilenumbruch und ordne dann von Nord nach Süd in Textreihenfolge die Textteile zu. In diesem Fall mache ich auch den Text, das Textsplitting an dem Zeilenumbruch. Aber dann gucke ich in Python, wie lang ist denn die Beschriftung in Pixeln und ordne das dann nach der Länge zu. Oder in dem Fall bei mehrzeiligen Annotationen versuche ich das nochmal zusammen, weil es sein kann, dass zwar oben die beiden Wörter gesplittet sind, aber unten sind trotzdem zwei und es ist nur ein Polygon. Also da gucke ich, dass ich das wieder zusammenordne über die kürzeste Linie, die sich ergibt, wenn ich alle Endpunkte mit den Startpunkten verbinde. Ja, okay, ich muss noch ein bisschen gucken, dass ich zeitlich dabei bleibe. So, was ist noch zu beachten? Es gibt so ein paar fiese Sachen, die ich manchmal gefühlt habe, die Esri absichtlich eingebaut hat. Ein paar Polygone, wo es einfach halt nicht funktioniert, die irgendwie so komisch zusammengesetzt sind, dass die rechten Winkel verschwinden. Und das geht einfach nicht. Aber ich kann sie relativ gut auch identifizieren, dadurch, dass ich halt die rechten Winkel nicht finde. Und kann dann dem Sachbearbeiter mitgeben, hier, guck dir die Fälle nochmal genau an. Und es sind auch gar nicht so viele. Genau. ArcMap kann auch engere Kurven beschriften, ist leider so, und QGIS braucht insgesamt ein bisschen mehr Platz. Das kann man aber durch bei die Einstellung in ArcMap dann so ein bisschen regulieren. So, gucken wir uns nochmal das Ergebnis an. Also das war QGIS mit den vielen rohen Beschriftungen, die gefehlt haben. Und so sieht es dann mit der Umrechnung aus, die wir implementiert haben. Und man sieht jetzt in Rot noch die Beschriftung, entweder von ArcMap nicht platziert werden konnten oder von mir halt nicht umgerechnet werden konnten. Die sind zum größten Teil halt, wie gesagt, in der Attributtabelle hinterlegt, sodass die Sachbearbeiter in den Kommunen die auch relativ leicht finden und nacharbeiten können. Und die Rückmeldung, die wir bisher hatten, ist, der Aufwand ist vertretbar und machbar. Genau, komme ich auch schon zum Fazit. Auch MapLex ist nicht perfekt, aber halt deutlich besser als das, was in QGIS bisher implementiert ist. Die Rückübertragung von ArcMap zu QGIS ist aufwendig und leider halt auch nicht komplett fehlerfrei, wie man sich vielleicht denken kann. Und man braucht dann irgendwie schon einen relativ guten Grund, um das überhaupt zu machen. Also wenn man auf die Ergebnisse der MapLex Label Engine angewiesen ist und man dann auch den Aufwand hat, das ganze Projekt ja in ArcMap auch noch nachzubauen, dann braucht man schon wirklich einen sehr guten Grund, das wieder auf diese Art und Weise nach QGIS zurückzuziehen. Aber wir hatten ihn halt, weil wir das Projekt halt verteilen wollten, die Daten verteilen wollten an Leute, die nicht unbedingt eine ArcMap-Lizenz haben. Genau. Und dann aber idealerweise würde QGIS noch so weiterentwickelt, dass die Label-Engine ähnlich leistungsstark ist wie die von Esri. Also wie gesagt, da allen voran die gebogenen Schriften auch mit dem Zeilenumbruch kompatibel zu machen, dass die Einpassungsmethoden nur bei Bedarf genutzt werden. Und dann noch die Möglichkeit, platzierte versus nicht platzierte Label nicht nur visuell auswerten zu können, sondern halt auch in der Tabelle, dass ich da mal wirklich Zahlen nachlesen kann, wie viel ist es überhaupt. Und der Zugriff auf die Pfadlänge der Beschriftung wäre auch noch ganz nett. Genau. So, ja, vielen Dank erstmal. Und gibt's noch Fragen?
Ja, Larissa, vielen Dank. Echt spannend. Also ich muss sagen, bin schwer beeindruckt. Das haben wir im BVG-Projekt leider nicht machen können, weil Esri nicht jedem eine Lizenz verkauft. Also wir wollten keine, wir wollten dann doch eine, aber Esri verkauft zum Beispiel der Wehrgrupp keine Lizenz. Können Sie machen, was Sie wollen. Ach, krass. Das gibt's.
Ich habe auch kurz überlegt, ob ich fragen soll, ob hier vielleicht von Esri wer ein Konkurrenzbeobachter im Publikum sitzt oder so, aber ja.
Genau. Sind denn Fragen aus dem Publikum da? Im Chat habe ich momentan keine. Haben Sie Hunger? Na gut. Ich hätte da noch eine Frage. Und zwar hattest du ja gesagt, du hoffst, dass QGIS in die gleiche Richtung geht, dass das leistungsfähiger wird. Habt ihr da irgendwas unternommen? Seid ihr mal auf die Entwickler zugegangen zum Beispiel? Habt ihr mal irgendwie ein Ticket aufgegeben, ein Issue angelegt? Oder habt ihr mal in die Richtung gedacht? Nee,
haben wir tatsächlich nicht gemacht, soweit ich weiß, ja.
Und also ein Feature ist mir auch schon mal aufgefallen. Wir haben einen Kunden, die Stadt Bonn, die hatte auch einen Stadtplan gemacht mit QGIS und dann kam eine neue Version von QGIS raus und tatsächlich die ganze Beschriftung stand auf dem Kopf. Also da war Feature, was schon funktioniert hat, hat dann in der 3.28 nicht mehr funktioniert oder 3.26. Und das ist natürlich dann auch sehr ärgerlich, wenn man alles schön dynamisch und eingerichtet hat. Aber da hat tatsächlich geholfen. Man hat den Entwickler direkt angeschrieben und das war dann innerhalb von 2 Tagen gefixt und wurde dann auch wieder backported. Und von daher kann ich Ihnen auch nur empfehlen, nutzen Sie die Kanäle zu QGIS, zu den Programmierern über GitHub. Also da kann man wirklich direkt drauf zugehen. Und wenn Sie auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollen, dann geht's auch tatsächlich schneller. Ja. Ja, das war noch eine kleine Anmerkung von mir. David?
Ja, David Arndt, ich arbeite auch bei Larissa im Referat. Kann ich da vielleicht noch was zu sagen? Bei uns ist QGIS eigentlich Standard-GIS-System mittlerweile. Wir haben auch Support-Kontingent und das steht bei uns so ein bisschen auf der Agenda. Wir haben aber noch andere Sachen, die wir noch fixen lassen wollen im QGIS. Deswegen ist das noch nicht das Erste jetzt. Aber sicher werden wir das auch angehen und entsprechend dann auch weiterentwickeln lassen, weil so mein Ziel ist eigentlich, AGIS bei uns komplett abzulösen. Ne? Und wenn wir kein AGIS mehr haben, dann können wir das auch so nicht mehr machen. Ne? Also dementsprechend wird das früher oder später auch in die Richtung gehen müssen. Ne? Und unsere Kommunen, die setzen halt unterschiedliche GIS-Lösungen ein, da kommen wir mit AGIS nicht weiter. Ne? Deswegen geht eigentlich nur eine freie Variante, ja. Das noch so als Input eigentlich so. Ne? Das war jetzt nur eine Notlösung, weil wir eigentlich ziemlich zeitkritisch dran waren und was liefern mussten auch. Die Kommunen standen uns auf den Füßen und haben gesagt, wir brauchen jetzt endlich was zum Brünnprodukt. Ne?
Okay, wenn sonst keine Fragen mehr wären, dann nochmal vielen Dank, Larissa, für den schönen Vortrag. Ja.